Jetzt lass mich doch mal auslesen. Der Literaturpodcast vom Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg.
Hallo Antje, da bist du ja wieder.
Hallo Thomas.
Eine neue Folge unseres Buchpodcasts. Wir sind wieder viel am Lesen. Das Jahr ist noch nicht so alt. Wir wissen ja schon seit dem dritten Quartal 2025, würde ich mal sagen, was wir hier so 2026 lesen. Denn da werden die Programmvorschauen verschickt. Du weißt es wahrscheinlich noch früher als ich. Ich frage jetzt deswegen, oder ich komme deswegen darauf zu sprechen, weil du machst ja auch noch ein Programm. Du guckst dir nicht nur an, was du so liest, sondern du machst auch vor allen Dingen ein Programm für dein Hohes Haus der Literatur am Schwanenweg, das Hamburger Literaturhaus.
Das ist meine erste Aufgabe.
Ja, würde ich auch sagen.
Der Podcast kommt ganz kurz danach.
Ja, aber Moment, du liest ja auch. Nein, ich meinte nicht für einen Podcast. Du liest ja auch, weil du ja auch guckst, viele Sachen, die du da einlädst, da guckst du ja auch erstmal auf die Qualität und guckst auch mal als PDF rein.
Es könnte noch viel, viel mehr sein, muss ich sagen, aber ich versuche so viel wie möglich natürlich zu lesen. Aber ich könnte eigentlich Tag und Nacht lesen, wenn es nach den Menschen in den Verlagen geht.
Ja,
hier haben wir mal was, schauen Sie doch mal rein.
Schauen Sie doch mal rein. Das ist,
und ich denke so, nein.
Ich kenne es. Es kommt immer mehr auf den Stapel. Ich komme darauf zu sprechen, Viktor Scheffé besprechen wir jetzt heute in dieser Ausgabe.
Ja.
Den Roman 2, 3 blaue Augen und du wirst
erschienen bei DTV.
Genau, du wirst gleich
Ein Debütroman,
genau. Du wirst gleich berichten. Der war nämlich unlängst bei dir im Literaturhaus.
Jo.
Warum hast du dich dafür entschieden, ihn einzuladen? Ich kannte den Autor nicht. Ich habe dann gelesen.
Meine Kolleginnen haben gesagt, ich muss meinen Mann einladen.
Da haben sie vollkommen recht.
Nein, ich habe tatsächlich ganz schön lange überlegt, ob ich ihn einlade, aus dem Grund, weil es eben eine DDR-Geschichte ist und mir wurde auch, also aber er wurde sehr, wenn ich jetzt sage angepriesen, das ist gemein, aber der Verlag hat schon großen Wert drauf gelegt, dass er nach Hamburg kommt, weil er ja auch eine bekannte Künstlerpersönlichkeit ist, also er ist ja Schauspieler und Musiker in erster Linie und dann habe ich gedacht so, jetzt probiere ich das mal. Ich kannte ihn nicht und jetzt
ich wollte gerade
jetzt
sagen.
Wollen wir mal hier diesen Debütroman über die DDR wollen wir jetzt mal hören, was er zu sagen
hat. Ich habe mich gefragt, ich kannte ihn auch nicht und das spricht im Zweifel vielleicht eher gegen mich, wie auch immer, aber als ich das jetzt gelesen habe und es ist eben ein klar autofiktionales Werk, habe ich gedacht, oh, den hättest du durchaus kennen können. Nicht, weil ich so ein großer Theatergänger bin. Ich glaube aber, wenn wir in Berlin leben würden,
dann würden wir ihn kennen. Ja, er hat ja auch so in so internationalen Filmproduktionen mitgespielt. Also jetzt keine riesen Hauptrollen, ne, würde ich mal vermuten. Aber Steven Spielberg, Bridge of Spies und auch in dem Sam Mendes Film.
Ich dachte dann genau, als ich Bridge of Spies las,
James Bond
und so, dann habe ich sofort, und auch als ich mir ihn gegoogelt habe, ich weiß, dass ich das Gesicht dann eben doch
ausschmeiße. Ja, der sieht halt einfach sehr, sehr charakteristisch aus.
Ja, irgendwie, man hat ihn doch, ich war mir dann ganz sicher, ich habe ihn auf der Leinwand doch schon mal gelesen, um einen Eindruck zu bekommen von der Prosa.
Aber soll ich nicht erstmal ganz kurz sagen, worum es geht, bevor du die erste Seite
Pass auf, das ist der Punkt.
Nein.
Wir machen es diesmal anders.
Okay.
Wir machen es diesmal einfach anders. Aber ich erzähle ja schon ein bisschen was. Der Roman, also das beginnt nämlich alles mit Faksimiles von Stasi-Akten.
Also ich möchte noch was anderes sagen. Es beginnt schon mit dem Vorsatzpapier.
Na, sag mal.
Und auf dem Vorsatzpapier. Ah, ja, genau.
Das heißt so, ne? Das ist der Begriff dafür.
Das
ne?
ist der Begriff dafür. Also so diese ersten Seiten, die ja oft in Büchern sehr hübsch geschmückt sind. Und hier bei Viktor Scheffé
es erklärte uns dies Dr. Phil Antje Fleming. Die weiß sowas.
Ist ein DDR-Schreibheft, erste Klasse sozusagen, abgedruckt mit sehr, sehr vielen Hilfslinien. Und dann ist da in einer schönen Kinderschrift geschrieben, ich schreibe schön, ich lese gut, ich lerne fleißig, der I-Punkt fehlt, ich lache laut. Also, und ich habe genauso schreiben gelernt und das hat mich schon so angesprochen,
das heißt, als ich es gesehen habe. Heißt das nicht, ich lerne fließig?
Ich lerne fleißig. Da hat er sich
Guck doch mal, er hat sich verschrieben.
So, egal. Also so. Das Buch ist sehr schön ausgestattet und aufgemacht, wollen wir damit sagen. Und jetzt liest Thomas.
Faksimiles von Stasi-Akten kommen zunächst. Das wissen wir schon ungefähr, wann das spielt. Und jetzt lese ich mal, dann, als der Roman so richtig losgeht, die ersten paar Absätze, um einen Eindruck von der Prosa Viktor Scheffés zu bekommen. Schon zweimal durch die halbierte Stadt gewetzt. Morgens Probe in Kreuzberg, Dr. Fautus Lights, The Lights. Ein Stück von Gertrude Stein. Spiele Mephisto auf Englisch und tanze The Dog, wahrscheinlich auf Deutsch. Ist ein experimentelles Tanztheaterstück. Premiere in einem Monat in Köln. 3 Stunden als Kellner für einen Freund im Literaturhauscafé in Wilmersdorf eingesprungen. 30 Mark plus 465 Pfennige Trinkgeld. Geizkrägen. Zurück nach Schöneberg in die Golz. Meine Lieblingsstraße, in der ich seit einer Woche wohne. 8. Umzug in 3 Jahren. Schnell rüber in die Hauptstraße. Da war die vorletzte Wohnung, in der noch Klamotten von mir liegen. Möchte heute Abend dem Anlass entsprechend schwarz tragen. Oder ganz in weiß, Servus Heidi. Kostümbildnerfreundin aus Tirol, die ihr Zimmer mit dem großen Kachelofen für ein paar Monate mit mir geteilt hat. Krägen statt Kragen sagt. Und zum Blumenkohl Kaffiol. Bei ihr, oder wie, auf Kaffiol, keine Ahnung. Bei ihr lerne ich eine neue Fremdsprache. Österreichisch. Ist in der Tat eine Fremdsprache. Heidi schlägt schwarze Korthose, weißes Hemd vor. Danke und Baba. Raus aus Nummer 154, vorbei an der 155. What's up, David? What's up, Iggy? Grüße immer, seitdem ich weiß, dass Bowie und Pop im Nebenhaus gewohnt haben. Bin nur 11 Jahre zu spät. Ich würde noch gerne weiterlesen. Mm. Es hat, glaube ich, Vorlesequalitäten. Also ich nicht, sondern Sophie, der Text.
Hat es ungefähr 3-mal so schnell gelesen wie
ich,
du.
Das Gute ist, ja, du wirst noch gleich berichten. Der war, wie gesagt, gerade da. Hier ist schon relativ viel drin. Es geht hier um einen Mann, einen jungen Mann, der zur Künstlerbohème gehört und dort aber eher zum Hungerleider Bereich dieser Bohème, muss man so zu sagen. Ein Mann, der noch im Werden begriffen ist, und das Allertollste an diesem, sage ich gleich, in diesem Roman ist, diese ganz vielen Pop-Bezüge. Hier in dem Moment gleich mal Iggy Pop und David Bowie. Wir sind in Berlin, in der Stadt, in der eben auch Weltstars oder wichtige Figuren der englischen Popmusik, englischsprachigen Popmusik mal gewohnt haben. Taucht hier immer wieder auf. Aber das ist nur ein wichtiger Aspekt, aber das ist natürlich nicht die Hauptsache in diesem Roman. Was geht's denn da eigentlich?
Ja, also erstmal ist diese Szene hier der Tag des 9. November 1989, also abends wird die Mauer fallen und das ist sozusagen seine Situation. Der Protagonist heißt Tassilo Schäfer, ist hier zu dem Zeitpunkt 21 oder 22 Jahre alt und ist seit 3 Jahren in West-Berlin, ist geflüchtet aus der DDR. Und wir erfahren in diesem Buch auf verschiedenen Zeitebenen, wie es dazu gekommen ist. Das Buch ist fast atemlos und energiegeladen geschrieben. Ich habe sowas überhaupt noch nicht gelesen. Es gibt also unfassbar viele Anspielungen auf Musik, auf Literatur. Es gibt Wortschöpfung, es gibt Erinnerungen an die DDR, Textdokumente, eben diese Stasi-Unterlagen und Briefe, Tagebucheinträge etc. Es ist ganz, ganz dicht und er erzählt praktisch von seinem Protagonisten beginnt, als er so 2-3 Jahre alt ist, wie er praktisch das Wohnzimmer seiner Mutter entdeckt, den Radioapparat, aus dem verrückterweise die Stimme seiner Mutter kommt. Die ist nämlich Radiojournalistin in der DDR. Die Familie oder sie und ihr, sie ist alleinerziehend und ihr Sohn leben in Rostock im Plattenbau. Nebenan wohnt Marita Koch, die legendäre Sprinterin aus der DDR. Und der Junge ist selbst Sportler, will Leistungssportler werden, Hochspringer. Und merkt sehr früh, dass er in der DDR an jegliche Grenzen stößt, die es da gibt. Er weiß mit 14 Jahren, dass er schwul ist und er probiert auch alles aus, was irgendwie geht. Und
was meinst du denn damit, Antje?
Ich meine, er schläft auch mit Frauen. Und
also alles, was geht, genau.
und ist auf eine Weise neugierig und experimentierfreudig, was irgendwie total erfrischend ist und man hat auch immer so ein bisschen Angst um ihn und so, aber er ist einfach, der hat so viel Lust aufs Leben und also man merkt, irrer, der ist da eingesperrt, der muss da raus,
ein,
der
Bengel. Genau, ein irrer Lebenshunger.
Ja.
Und das ist das atemlose Buch eines Menschen, der was erleben möchte, der Menschen treffen möchte, der auch ganz klar eben Künstlernatur ist. Und wo klar ist, du hast eben so genannt, der muss da raus, dass der sich dort nicht entfalten werden kann. Und er nimmt sich aber jegliche Freiheit eben, was das Amoröse, das Sexuelle angeht. Da ist er nicht schüchtern, hat als junger Mann oder als Heranwachsender dann auch schon leicht etwas ältere Freunde, fährt nach Berlin. Die Mutter weiß erstmal nicht, was da so los ist und reagiert dann auch ein bisschen zwiespältig auf dann sein Coming-out ihr gegenüber. Ist eine ganz wichtige Sache, ja. Denn die Mutter ist linientreu. Die Mutter ist
SED-Genossin.
Genau, und sie spricht auch eben mit der Staatssicherheit über ihren Sohn.
Man könnte, also das ist ja ein zentraler Punkt, ne, der ganz auch wichtig, in dem Buch nicht so richtig aufgelöst wird oder nicht so richtig aufgelöst werden kann, weil dieser Protagonist, der also zu 99,9% Victor Schiffé himself ist, würde ich jetzt mal so sagen.
Der ist so, ja.
Er liebt seine Mutter und gleichzeitig hat sie ihn verraten.
So
und
ist das.
Ist einfach so super krass. Also sie ist jetzt nicht spitzenmäßig auf ihn angesetzt, sondern es passiert was ich irgendwie total verrückt finde und auch noch nie vorher gehört habe. Die geht sozusagen zur Stasi freiwillig hin, damit die ihr mit dem Sohn in Anführungsstrichen helfen, weil das halt, sie kommt mit ihm halt nicht mehr klar. Der ist halt einfach, der ist nicht zu bändigen. Auch Victor Schiffé übrigens heutzutage ist kaum zu bändigen, wenn er auf einer Bühne sitzt. Es war ein sehr lebendiger Abend.
Was hat er denn alles gemacht?
Er hat gesungen. Also hier gibt es ja 1000 Song-Hinweise von Tina Turner, Eurythmics und You Name It. Und immer wenn das hier vorkommt, hat er dann auch gesungen. Er hat sehr viel verschiedenste Mikrofone gebraucht und es war einfach unfassbar lebendig. Und ganz am Ende hat er noch ein ganz tolles Lied gesungen.
Kam gut an?
Ich gar nicht genau weiß, war es jetzt selbst. Ich glaube, es war ein von ihm selbst.
Kam alles gut an?
Es kam sehr gut an beim Publikum, ja. Ja, ich war ein wenig erschöpft, da auf meine DDR-Herkunft sehr oft rekurriert wurde und ich wollte eigentlich nicht so im
Mittelpunkt stehen.
Aber er ist sehr liebenswert.
Ich muss das jetzt eben auch sagen, ich muss auch auf deinen Hintergrund zu sprechen kommen, weil ich mich das beim Lesen auch gefragt habe. Ich habe nun auch viel Uwe Johnson gelesen und ich habe an der Uni, hatte ich einen Professor in Bremen, Wolfgang Emmerich, der...
Genau, dann hatten wir im Kontext Helga Schubert, hat sowas schon mal erzählt.
Genau, ja. Stimmt. Und ich habe da also auch vielleicht durchaus mehr gelesen als der Durchschnittsgermanist. Und trotzdem ist es für mich...
auch ein Blurb hier auf der Rückseite, das heißt übrigens Blurb, ich nochmal aus meiner meiner Verlagskenntnis. Also wenn andere Autorinnen und Autoren lobende Dinge sagen über Bücher, die sie vorab gelesen haben, dann nennt man es Blurb. Und
genau.
Bei Victor Schiffé sind Charlotte Knois, Helga Schubert, Annette Frier und Christoph Magnusson hinten drauf.
So
also
ist
durchaus eine...
Ganz respektierlich, ja. Genau. Aber was ich sagen wollte ist, dass ich mich dann gefragt habe, ich lese das trotzdem einfach unbefangen. Ich lese das ohne jegliche Beklommenheit. Auch dieser Stasi-Verrat, ich kann mir vorstellen, dass das für dich noch etwas anderes ist.
Ja, also ich könnte da jetzt auch relativ weit ausholen. Also ich persönlich habe mit der Stasi nie zu tun gehabt. Soweit ich weiß, meine Eltern auch nicht. Aber nach Ende der DDR habe ich festgestellt, dass ich so viel nicht gewusst habe. Alleine die Tatsache, dass auch Kinder und Jugendliche rekrutiert wurden als IMs. Und das kann man also zum Beispiel in Leipzig in der Runden Ecke, also das ist einfach unfassbar, was man da erfahren kann. Und ich habe jetzt erst im Januar, im Dezember war ich in Chemnitz, wo ich ja herkomme und habe das Gefängnis besichtigt, was neben meiner Schule, also dem späteren Gymnasium Karl Schmidt-Rottluff war, wo wir zu Schulzeiten uns immer drüber lustig gemacht haben, dass die Gefangenen uns beim Sportunterricht zugucken, weil die ja, also das war einfach 50 Meter Entfernung. Mhm. Und das war das zentrale Gefängnis, wo die DDR-Menschen freigekauft wurden in, vom Westen, ne? Wo der Professor Vogel, der ja hier drin auch eine Rolle spielt, sozusagen diesen Gefangenenaustausch gemacht haben, wo die darauf gewartet haben, dass sie eben rauskommen. Das war mir, also habe nichts davon gewusst zu DDR-Zeit. Das klingt jetzt so ein bisschen schrecklich, wir haben ja nichts gewusst. Also wir wussten natürlich, dass das ein Gefängnis ist, aber ich wusste nicht, dass das da sich da abspielt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich habe noch nie gehört, dass jemand freiwillig zur Stasi geht und sagt, huch, ich habe meinen Sohn nicht mehr im Griff, könnt ihr mir mal helfen? Ich weiß auch gar nicht, was sie sich da erwartet hat, wie die helfen sollen. Auf jeden Fall ist dieser Junge beschattet worden, seit er irgendwie 14, 15 ist.
Wie ist der Codename? Das Spektakel?
Ja, Spektakel. Also ich muss also sagen, also Entschuldigung, lieber Viktor Schiffer, wenn du das jetzt hörst, aber das passt. Also, der Mann ist echt ein Spektakel. Das ist jetzt ein bisschen gemein, aber...
Ich habe das.
Genau, also es ist unfassbar auch und diese, aber diese Akten hier, die hier drin sind, die sind zum Teil auch so absurd, dass man auch wirklich lachen muss. Ne?
Das ist so. Zum Glück gibt es diesen Comic Relief, gibt es dann eben manchmal diese, dass man einfach auch mal Lachen aussprechen kann. Und vor allen Dingen ist dieser junge Mann, der vermittelt ja einfach diese Lebensfreude. Ich habe es schon gesagt, ja, er hat es nicht immer einfach. Er ist eigentlich auch von frühester Kindheit an von Krankheiten geplagt. Hört dann auf einem Ohr, glaube ich, wesentlich schlechter, weil er dann auch wirklich falsch behandelt wird. Und wirklich, ihm geht es teilweise wirklich sehr schlecht. Er hat dann auch irgendwann mal psychische Probleme und ist dann, oder hat er die eigentlich wirklich so, oder zumindest wird es ihm suggeriert und er ist dann auch mal eben in der...
Naja, also die psychischen Probleme kommen ja, also man muss vielleicht nochmal eine zentrale Geschichte erzählen. Er lernt in Berlin auf dem Alexanderplatz einen jungen Mann kennen, der aus Zypern stammt. Und das ist sozusagen die unfassbar große Liebe. Er ist da 16 und die treffen sich in Prag und das ist halt so, oh mein Gott, die ganze Welt stürzt zusammen vor lauter Liebe. Und dieser junge Typ aus, also Mikis heißt der, studiert in Prag und es ist aber schon am Ende seines Aufenthalts und er muss dann halt zurück. Und Tassilo weiß, er wird ihn nie wiedersehen, weil es ist einfach die DDR und er kommt nicht raus und er bringt ihn zum Flughafen und danach bricht er halt komplett zusammen. Und wird von seiner Mutter dann in diese Klinik gesteckt. Und was ihn aber auch nicht heilt. Also natürlich, wie auch. Ne? Und da ist natürlich, verfestigt sich dann einfach der Gedanke, er muss raus, um diesen Mann wiederzusehen. Und ich denke mal, dass das auch das ist, was ihn da überhaupt am Leben erhält, ne? Weil der wird ja verhaftet schon mit 15, weil er irgendwie kuriose Klamotten anhat und dann deswegen auffällig ist, dann wird er von der Schule geschmissen. Der ist hochintelligent, also der hat wahrscheinlich unfassbar eine IQ, ne? Der langweilt sich in der Schule, darf kein Abitur machen, soll Schriftsetzer werden. Das ist
ganz
viel
schlimm,
zu langweilig.
Ganz, ja, aber, oh aber auch Gott. So, diese krasse Geschichte, dass die Leute nicht werden durften, was sie werden wollten und so. Das ist natürlich Und er ist auch. Er trifft Leute, nicht nur schwule Männer, auch so eben Leute. Da gibt's einen jungen Mann aus der Schweiz, den er kennenlernt. Dann wird er versorgt von der Westverwandtschaft.
Die unterstützen ihn halt, ne? Und die schreiben halt auch Briefe an die Regierung und so weiter, um ihn rauszuholen. Und solche Briefe, nochmal, also Kassberg-Gefängnis heißt das in Chemnitz, sind da halt ausgestellt, wo halt sozusagen unbekannte Menschen aus Amerika, aus den USA sich dafür einsetzen, dass DDR-Bürger freikommen und dann halt an Honecker und wie sie alle heißen, Briefe schreiben.
Die Geschichte, ne? dass aus dem Westen dann irgendwie heimlich Bücher und LPs reinkamen, das wusste man. Nicht nur wegen Goodbye Lenin, das ist so irgendwie Allgemeinwissen. Aber genau, was du gerade erzählt hast, das war mir nicht so bewusst, dass es dann immer wieder diese Verbindungen gab in den Westen und dass dann Leute sich für einen verwendet haben. Und der hat ja, unser Tassilo, der hat schon relativ früh angefangen, mal mehr, mal ernsthafter, mal weniger ernsthaft sich um die Ausreise zu bemühen. Und da geht es in diesen Akten ganz viel drum.
Man durfte halt erst einen Ausreiseantrag stellen, wenn man 18 ist, ne, wenn man volljährig ist. Aber er wollte ja raus, also seit der 15 oder so, oder sogar noch früher. Ne? Ja. Und hat dann eben so einen Vertrauten in Berlin, der, mit dem er eine Affäre hatte oder der sein erster Freund war. Und der ist dann nach dem Westen und der hat das dann halt immer forciert, beziehungsweise hat ihn unterstützt. Und er hat irgendwie so auch so ein Radar, immer so Leute aus dem Ausland kennenzulernen, was ja gar nicht einfach war in der DDR. Ne? Aber dann ist er irgendwie mal mit seiner Mutter in Moskau und die sind in einer Ballettvorstellung im Bolschoi-Theater und er sitzt irgendwo anders als die Mutter und neben ihm sitzt halt ein Niederländer. Und dann, na, der ist halt auch sehr kontaktfreudig, kommt mit ihm ins Gespräch und so. Entspinnt sich dann halt so ein Netzwerk auch.
Der Mann, ja? Der hat, ich habe ihn ja nun leider nicht erlebt im Literaturhaus, aber diese Erscheinung oder sein alter Ego in diesem Roman, das ist ein, ja, da ist, wie du sagst, kontaktfreudig, der pausiert nie, das ist wirklich unglaublich ein atemloses Leben und man folgt dem als Leser am Anfang staunend, dann auch zwischendurch mal erschöpft natürlich.
Ja, weil es einfach so viel ist.
Ja.
Ne?
Ich glaube, das ist ein Buch, das, ja, ich glaube, man kann es auch am Stück, wenn man so davon infiziert ist und so mit sie mit ihm identifiziert, ist natürlich eine Identifikationsfigur par excellence, weil mit so jemandem sympathisiert man einmal dagegen Widerstände und was für Widerstände sind es, seinen Weg geht. Man kann es auch am Stück lesen, klar, man kann aber auch mal abends so eine Pause machen und zwischendurch was anderes lesen, aber kommen wir mal zur Form, natürlich sind es ganz schön viele Stasi-Manuskripte da drin, also Faximiles, ja. Aber trotzdem, die gehören vielleicht auch gerade so rein, ich nehme an, mit dem Lektor wurde auch drüber gesprochen, was kann, was soll da rein, was nicht, dann wurde ein bisschen sortiert. Man muss sich darauf einlassen, dass auch relativ früh, als wir dem jungen Tassilo da begegnen, wo die Sprache ändert sich, wir gehen ja aus dem Roman raus, da ist er 23, glaube ich. Also das ist schon oft ein bisschen diese jugendliche, diese exaltierte oder diese Sprache. Also er macht es eigentlich ganz gut. Ich kann mir schon vorstellen, dass er den Ton des jungen Tassilo, der er war, dass er den auch ganz gut trifft.
So. Ja, also womit ich ein bisschen Probleme hatte, war die Kinderperspektive. Das ist ja sowieso ganz schwer, aus der Perspektive eines Zweijährigen als Ende 50-jähriger Mann zu schreiben. Das habe ich jetzt dem Roman nicht ganz so abgenommen. Also diese, ne?
Ja, wahrscheinlich ist das so.
Aber gut zu lesen ist es halt, weil er ja in verschiedenen Zeitsträngen erzählt. Ne? Er hat ja die 70er Jahre eben, wo er sozusagen als Kind erwachsen wird und dann gibt es halt immer noch die etwas ältere Perspektive. Also das wird alles aufgebrochen. Das ist nicht chronologisch,
ist es
sondern
nicht, genau.
geht so ein bisschen hin und her. Und ich weiß aber gar nicht, haben wir jetzt schon genug über die Mutter gesagt? Also die Mutter lässt ihn ja dann auch gehen, ne? Und es wird relativ am Anfang vom Roman eine Szene erzählt, wo sie sich in Prag wieder treffen. Also Prag ist ja eine zentrale Station. Wir haben meine Tante Karin aus Amersbeek auch immer in Prag getroffen, weil da durften halt auch DDR-Bürger einfach so hinreisen von Chemnitz oder Karl-Marx-Stadt, wo ich aufgewachsen bin, ist Prag anderthalb Stunden entfernt, ne? Und da treffen sich Tassilo und die Mutter einmal wieder und das ist ein bisschen eine komische Begegnung, finde ich, also schon liebevoll, aber jetzt eigentlich nicht besonders herzlich.
Nee, also ne? ich sage es mal relativ ungeschützt oder so, einfach mal ins Unreine, dass ich natürlich die auch wenn es teilweise lustig ist, die Stasi-Ärsche hier richtig hasse, wie immer. Das ist klare widerstrebt einem, da an denen irgendetwas positiv zu finden. Und man kennt Stasi-Leute, kenne ich eben auch aus anderen literarischen Werken oder auch aus Filmen. Das sind immer die Bösen und ist ja auch halt irgendwie so.
Mühe.
Ja, genau. Aber und dass die Mutter das nicht gecheckt hat, was für eine Art von Verrat das ist bei diesem, das ist schon wirklich krass. Hat er denn was dazu gesagt auf der Bühne mit der Literatur?
Nee, er wollte da nicht so viel drüber reden.
Ja, kommen wir gleich noch zu, okay. Ja, genau, kann ich jetzt sagen. Ich kann es sagen. Kommen wir mal zur Kategorie, was würde ich ihn fragen? Muss mal vor. Jetzt machen wir. Wir machen nicht alles in derselben Reihenfolge.
Ich bin so wie ein Chiffé infiziert und genauso aufgeregt und.
Ich fange mal da, um das jetzt abzuhandeln. Ich würde ihn fragen, ist, Und natürlich nicht auf einer Bühne, sondern wenn ich ihn mal, ja, und er würde darauf nicht antworten, muss er auch überhaupt gar nicht. Aber natürlich würde ich ihn fragen, wie das wirklich mit der Mutter abgelaufen ist, wie das, was es da für eine Art von Versöhnung gab oder was da bleibt. Und das ist natürlich das Härteste natürlich, na klar.
Ja, meine Frage ganz ähnlich, ob er das Buch eigentlich erst schreiben konnte, nachdem sie gestorben war.
Ja.
Also sie blieb nicht mehr.
Genau.
Das weiß ich.
Du darfst was vorlesen jetzt, Antje.
Ja, ich habe mir ausgesucht eine Stelle relativ weit hinten und zwar ist die Mauer bereits gefallen und er fährt zu Weihnachten zurück zur Oma, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, die Oma aus Schwerin und zur Mutter und genau, das lese ich mal kurz vor. Ich stoße mir im Flur das Knie blutig, alles so eng hier, aber die Mandelplätzchen duften doch. Rührkuchenseligkeit. Nach dem Entenbraten trudel ich allein durch die Nacht. Fremder hat sich nie zuvor einen Ort angeführt. Ich krieg das alles hier nicht gebacken. Meine Gegenwart ohne Vergangenheit ist in Gefahr. Für mein Präsens war vor 3 Jahren ganz klar entschieden worden, dass ich nie wieder ins Präteritum zurück darf. Und nun stehe ich in dieser Stadt, die nur gestern bedeutet und noch 1000 Tage verfallener ist, soll sie erneut mit meinem Jetzt verbinden. Nein, das wird nicht funktionieren. Ich drehe den Walkman lauter, die Fine Young Cannibals finden simplere Worte. Wonder why I'm thinking, wonder why I'm drinking, but it's plain to see, I'm not the man I used to be. Victor Schiffé hätte das jetzt gesungen, aber das erspare ich Ihnen. Also die Oma ist auch so eine ganz liebevolle Gestalt, von der werden auch ganz viele Briefe sind im Buch erhalten. Also er muss einfach ein unfassbares Archiv haben und wo sie auch so so ganz ganz herzlich und nicht so ganz grammatikalisch korrekt irgendwie sich um ihren Jungen da sorgt, ne? Mhm. Ja.
Da war eben schon wieder die Pop-Referenz. Ich habe mir hier eine Stelle ausgesucht. Ja, machen wir es einfach mal. Wir sind ein bisschen ein Hamburger Podcast, obwohl wir längst nicht nur in Hamburg gehört werden.
Ach, ist das so?
Ich glaube, sogar die Mehrzahl hört uns. Ich glaube, viele Hamburgerinnen, wow, und Hamburger, aber es ist, glaube ich, nicht mehr die Mehrzahl. Ja, so Podcast ist ortlos. Aber hier, so, es gibt in den es gibt hier die eine Stelle, als er als er beim Eurythmus-Konzert ist. Und
ach ja, in der Sporthalle.
Genau.
Wie cool. Ja,
endlich, stimmt. 20 Uhr, 4000 Leute, darunter 4 Dutzend Lennox-Lookalikes, fiebern der Show entgegen. Dann öffnet sich äußerst langsam ein Riesenreißverschluss. Die Band drischt den Massen meinen allein in Prag, Jahreswechselsong 84-85, Sex-Crime um die Ohren. Annie kommt schwarz bemäntelt in Leder auf die Bühne gerast, ohne Begrüßung, Schlag auf Schlag. Let's go. Hello Hamburg, do you feel good tonight? Nach einer halben Stunde meine 1986-Hymne When Tomorrow Comes. Hier ist immer, im Buch ist immer so ein so ein Notenschlüssel. Nee, was
na,
ist
dann musst du singen, wenn so ein
Notenschlüssel
kommt, Thomas.
Lieber nicht. Mir wird bewusst, tomorrow ist endlich wirklich da. Heute Abend, Sweet Dreams. Mein Jahreswechselsong 83-84 mit Konstantin, gefolgt von meinem Beerdigungssong There Must Be an Angel. Die tolle Band verlässt die Bühne, es geht akustisch weiter. Nur sie in weißem Hemd, Dave mit Gitarre auf dem Barhocker, Gänsehaut, keiner will die Feuerzeuge löschen. Bei Thorn in My Side habe ich Angst, die Halle bricht auseinander. Plötzlich stolziert Miss Lennox im roten Spitzen-BH herum. Would I lie to you? Alles fliegt auf der Bühne durcheinander. A&D küssen und hauen sich. Die Menge dreht durch. Peng, Schluss, aus. Aber das lässt sich Hamburg nicht gefallen. Zugabe 1. Sisters are doing it for themselves. Den Part von Aretha Franklin übernimmt die grandiose Background-Sängerin Joanice Jameson. Zugabe 2. Der Sahnebonbon Miracle of Love. Mickes, wie viele Stunden noch, obwohl ich fast jedes Lied textsicher hätte mitsingen können, stehe ich die 120 Minuten wie angefroren, während drumherum alles ausflippt. Kein Detail will ich verzappeln, bin so überwältigt von diesem Konzert, von der Wucht der Momente, von Annie Lennox, Dave Stewart, von mir, ich Glückskind.
Da wäre man auch gerne dabei gewesen bei dem Konzert.
In der Tat. Was würde ich ihn fragen?
Ich wollte noch kurz erwähnen, was ich noch lustig fand, dass er sich über die Ticketpreise aufregt und es hat irgendwie 43 Mark gekostet oder so, das Annie Lennox-Konzert.
Ja, lustig, ne?
Das ist ein Eurythmics-Konzert.
Ja.
Ja, okay.
Von heute, genau. Fragen?
Aber ich habe ja schon gefragt, ne?
Ja. Nee, aber ja, wie?
Ich habe ja schon gefragt, ob er das Buch erst schreiben konnte, nachdem seine Mutter tot war. Ich glaube, wir müssen jetzt sagen, was wir mitnehmen.
Was wir mitnehmen?
Genau.
Ach ja, was habe ich?
Also ich sage da jetzt schon mal, was ich mitnehme. Also es gibt halt auch 35, 36 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch Geschichten über die DDR,
genau,
die einfach erzählt werden müssen. Und ich hätte es nicht gedacht, aber hier, das ist wieder so ein ganz anderer Angang als alles, was ich jemals gelesen habe. Und ich habe, glaube ich, relativ viel drüber gelesen.
Model das ein bisschen um. Ich nehme mit, in was würde ich ihn fragen? Also ich nehme mit, Lebenshunger als literaturfähig und wie. Vielleicht besonders, wenn man im Land eingesperrt ist, genau. Also dieses Buch als Zeugnis des Lebenshungers ist einfach Wahnsinn. Das ist einfach gute Literatur, genau deswegen. Auch wenn es formal jetzt nicht super ambitioniert ist und virtuos. Obwohl, muss schon sagen, diese Zeitverschiebungen und dieses, wie er das eben nicht chronologisch macht, das ist natürlich schon auch handwerklich gut gemacht. Nee, was ich interessant finde, ist, was ich noch fragen würde, also das ist ein rundes Buch, auf jeden Fall. Es endet ja relativ früh, direkt kurz nach der Wende, aber gerade was nach der Wende passiert, ist eigentlich, du sagst jetzt DDR-Zeit, Geschichten unerzählt. Ich sag auch Wendezeitgeschichten unerzählt, weil das Ankommen von ihm als junger Mann dann im Westen, immer kurz vorher noch, bevor die DDR Schluss machte, die Schotten dicht machte oder eben gerade nicht, als die DDR halt einfach nicht mehr war. Er ist schon vorher rübergegangen, ist er dann im Westen, da wird eine Kneipe gegründet und er wird dann einfach sehr schwer krank.
Ja, das wollte ich auch noch sagen, wir müssen eigentlich dann nochmal kurz erwähnen.
Er wird sehr, sehr schwer krank und
eine ganz schlimme Krebserkrankung. Mann hat einfach echt was erlebt.
Wie er damals, dass er dann aus dem Krankenhaus, er kriegt noch Chemo, lässt er sich rausschmuggeln und ist dann bei der Kneipeneröffnung dabei und hält gerade so irgendwie eine Stunde durch. Dieser lebenshungrige Mann.
Tolle Szene, die hat er auch gelesen
gestern. Warum wurde ich jetzt eigentlich krank? Ich habe doch irgendwie auch überhaupt gar nichts irgendwie in mich reingefressen, so dieses, keine Ahnung. Und aber diese Zeit, die muss ja auch sehr, sehr intensiv gewesen sein, nicht nur wegen der Krankheit. Er hätte auch, also vielleicht macht er das ja noch. Er hat sie einfach nur ganz kurz.
Ja, das kann schon sein.
Weil ich würde sagen, dass dieses Leben noch nicht auserzählt ist. Von dem würde ich auch noch, von Victor Scheffé würde ich auch noch mehr Autofiktionales lesen. Definitiv.
Und ich möchte gerne, dass er bei uns irgendwie mal einen Liederabend macht, weil der richtig cool singt. Und
also Literatur, Lyrik, Schrägstrich, Liederabend macht. Also
Marlene Dietrich Lieder oder so.
Ja, mal hol ihn, der ist jetzt eingeführt am Schwanenweg auf jeden Fall. Wie viele Punkte gibst du denn?
Ich gebe auch 8 Punkte.
Ich gebe auch 8 Punkte.
Wir gehen doch immer gerne.
Sieben ist eigentlich eher der Standard hier, aber ich glaube, da kann man nicht weniger als 8 Punkte geben. Du hast recht. Jetzt hast du verraten, wann wir hier sind, ne? Aber egal.
Kann ja auch Donnerstag sein. Stimmt. Oder Mittwoch, oder?
So, wir reden noch ein bisschen weiter über Wochenenden, die vielleicht in 3 Tagen sind oder erst in 5, wie auch immer.
Zeitlos.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir danken wie immer für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen gutes Lesen.
Ja, bis bald. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.